Im späten Mittelalter schrieb der Augustiner Chorherr Thomas von Kempen eine Anleitung für ein geistliches Leben. Dieses vierteilige Buch heißt Nachfolge Christi und wurde zu einem meistverbreiteten Buch der Christenheit neben der Bibel. Und das ist das heutige Thema der dritten Sendung im Rahmen der fünfteiligen Sendereihe mit Bischofsvikar Andreas Fuchs. Heute betrachtet Bischofsvikar Andreas Fuchs mit uns die Verinnerlichung des geistlichen Lebens und die Ermahnungen, die uns in uns hineinwerfen und zum Leben in uns anleiten. In den vergangenen zwei Sendungen behandelte Bischofsvikar Andreas Fuchs die Themen, wie das Werk entstanden ist, das in einer Zeit, die für die Leute auch nicht einfach war. Die Literatur war eine Art von Trost. Dann hörten wir die Vita vom heiligen Thomas von Kempen. In der zweiten Sendung wurden wir mit den Grundlagen des geistlichen Lebens vertraut gemacht. Die Nachfolge Christi ist ein reichhaltiges Werk mit viel Inhalt. Daher beschränkt sich Bischofsvikar Andreas Fuchs auf die schönsten Textstellen. Und nun freuen wir uns auf die Gedanken von Bischofsvikar Andreas Fuchs aus dem zweiten Buch des Werkes zum Thema Verinnerlichung des geistlichen Lebens und Ermahnungen, die uns in uns hineinwerfen und zum Leben in uns anleiten. So begrüße ich Sie, Bischofsvikar Andreas Fuchs, bei Radio Gloria ganz herzlich und wir freuen uns auf Ihre Gedanken von Thomas von Kempen.
Ja, grüß Gott.
Bischofsvikar Andreas Fuchs, im ersten Kapitel des zweiten Buches geht es um das innere Leben des Menschen, respektive die Vertrautheit mit Jesus. Was will Thomas von Kempen uns damit sagen?
Ja, er möchte sagen, oder schon den ersten Satz dieses Kapitels heißt es, das Reich Gottes ist in euch selbst. Und er möchte uns da anspornen, dieses Reich Gottes, dieses Reich Christi, in uns zu entdecken, beziehungsweise, dass wir da eben diese innige Vertrautheit mit Jesus haben. Also er sagt zum Beispiel in diesem ersten Kapitel des zweiten Buches, zitiert er die Heilige Schrift: Wenn mich einer liebt, so wird er mein Wort bewahren und ich werde zu ihm kommen und werde Wohnung bei ihm nehmen. Und dann sagt er, so mache den Platz für Christus und alles andere treibe von der Schwelle. Dein ganzes Vertrauen setze auf Gott und er sei deine Furcht und deine Liebe. Droben im Himmel muss deine Wohnung sein und alles Irdische darfst du nur wie am Wegrand betrachten. Ist es dir aber nicht gegeben, die himmlische Erhabenheit zu schauen, dann suche deine Ruhe in Christi Leben und bescheide dich gern an seinen heiligen Wunden. Nimmst du nämlich wirklich in aller Demut bei den Wunden und den kostbaren Leidensmalen Jesu Zuflucht, so wirst du in deiner Not eine erhebliche Stärkung erfahren. Der Spott der Menschen wird dich wenig kümmern und alle Schmähungen wirst du dann leicht zu ertragen wissen. Christus suchte das Leiden und die Verachtung und du wagst es da noch, den Mund zu irgendwelcher Klage aufzutun. Christus hatte seine Widersacher und musste Gegenrede hinnehmen und du willst nur lauter Freunde und Wohltäter um dich haben. Wärest du nur ein einziges Mal zutiefst eingedrungen in Jesu Herz und hättest du nur ein klein wenig von seiner glühenden Liebe verspürt, so ginge es dir nimmer um dein eigen Wohl und Wehe, dann hättest du viel mehr Freude an aller erlittenen Schmach. Denn die Liebe Jesu bringt den Menschen dazu, sich selbst zu verachten. Wer aus seinem Inneren zu leben und was außen ist, gering zu schätzen, weiß, der fragt nicht nach besonderen Orten und wartet nicht auf besondere Stunden für seine frommen Übungen. Ein innerlicher Mensch sammelt sich schnell, denn nie gibt er sich ganz dem Äußerlichen hin. Wer in seinem Inneren den rechten Geist und die rechte Ordnung hat, den kümmert kein noch so wunderliches und albernes menschliches Gebaren. Also wir sehen da sehr schön diese Innerlichkeit, diese Innigkeit mit Jesus, mit seiner Liebe, mit seinem Leiden, mit seiner leidenden Liebe, mit seinem liebenden Leiden. So sollen eben auch wir immer mehr hineinwachsen. Das möchte uns dieses zweite Buch, vor allem hier auch im ersten Kapitel, ans Herz legen.
Dann im sechsten Kapitel geht es um das gute Gewissen. Der Ruhm des guten Menschen ist das Zeugnis seines guten Gewissens.
Ja, da hat es vor allem einen Satz oder ein, zwei Sätze, die mir immer wieder in den Sinn kommen und die ich auch oftmals als guten Ratschlag mit auf den Weg gebe. Es geht da darum, auch wie man mit einem reinen Gewissen, mit einem guten Gewissen den Frieden in sich hat und dass einem da das, was über einem so gesagt wird, nicht mehr wirklich auffrisst, sagen wir mal so. Er sagt, wer ein reines Gewissen hat, wird leicht zufrieden und friedvoll sein. Das Lob macht dich nicht besser, der Tadel nicht schlechter. Wie du bist, so bist du. Und man kann dir keinen größeren Namen geben, als den du vor Gottes Angesicht trägst. Also dieser Gedanke eben, ich bin genau die Person, die ich bin und nicht irgendwie eine andere oder so, wie ich es mir träume oder das, was die anderen über mich sagen. Eben das Lob macht mich nicht besser. Es, ja, vielleicht scheinbar. Oder ich bilde mir dann ein, wenn mich alle Leute loben, dass ich so bin, wie die Leute sagen. Aber die Nachfolge Christi sagt, Moment, Moment, das Lob macht dich nicht besser. Du bist das, was du vor Gott bist. Eben nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das ist auch wichtig. Eben das Lob macht uns nicht besser, aber der Tadel macht uns auch nicht schlechter. Das heißt, wenn wir wirklich gute Menschen sind, eben wenn wir ein gutes Gewissen haben, dann, ja, wenn die Leute das nicht merken, dass wir es wirklich sind, dann tragen wir das eigentlich mit Geduld, mit Fassung. Wir wissen, eben das, was zählt, ist nicht das, was die Menschen sagen, sondern das, was Gott über uns und unser Leben sagt. Und das, ich denke, das ist ein wichtiger Gedanke auch. Eben es zählt das, was wir vor Gott sind und nicht, was die Menschen sagen. Denn die Menschen sagen, wir sehen es ja auch beim Leiden Christi, am Palmsonntag sagen sie Hosanna. Hochgelobt sei der, der kommt, voller Freude. Und ein paar Tage später sagen dieselben Personen, kreuzige ihn. Und eben so kann es auch in unserem Leben sein. Nicht nur, dass sie uns zuerst loben und dann tadeln. Es kann auch umgekehrt sein, dass sie zuerst schlecht von uns denken und dann ihre Meinung zum Positiven hin ändern.
Und dann im siebten Kapitel geht es in diesem Sinne weiter. Es ist wichtig im Leben, wie Gott einen Menschen sieht. Was heißt unseren Herrn Jesus Christus liebhaben? Also Jesus zu lieben und um Jesu willen sich selbst zu verschmähen.
Genau, es geht da um die echte Liebe zu Jesus und da sagt die Nachfolge Christi sehr schön, selig. Wer begreift, was es um die Liebe zu Jesus ist und was es heißt, sich selbst zu verachten um Jesu willen. Da muss man für den Geliebten manches Opfer bringen, denn Jesus begehrt eine ungeteilte Liebe, die alles andere beiseite lässt. Vielleicht etwas, das wir auch ab und zu ein bisschen vergessen. Jesus fordert viel, beziehungsweise Jesus fordert alles. Er fordert unser ganzes Herz, unsere ungeteilte Liebe. Und so sagt dann Thomas von Kempen, ihm schenke deine Liebe, ihn bewahre dir als Freund. Denn wenn alle dich verlassen, er wird bei dir bleiben und wird sorgen, dass du am Ende nicht zugrunde gehst. Ob du willst oder nicht, von allem musst du einmal scheiden. Also eben Jesus ist wirklich der treue Freund, der uns nie, aber wirklich nie verlässt. Auch dann, wenn wir das Gefühl haben, dass er nicht mehr an uns denkt. Aber das ist das Gefühl, nicht die Wirklichkeit. Eben er verlässt uns wirklich nicht. Ja, von solcher Art ist dein Geliebter, dass er einen anderen nicht zu dir lassen will. Alleine will er dein Herz besitzen und wie ein König begehrt er, darin auf seinem eigenen Thron zu herrschen. Wüsstest du dich so recht von allem Irdischen zu trennen, dann müsste Jesus gerne bei dir wohnen. Also er möchte eben wirklich unser ganzes Herz, er möchte ganz in unserem Herzen wohnen. Und dann schließt dieses Kapitel ab, in dem die Nachfolge Christi sagt, suchst du in allem Jesus, so wirst du Jesus sicher finden. Ein sehr schöner Trost. Suchst du aber dich selbst, so wirst du freilich auch dich selbst finden, doch zu deinem eigenen Schaden. Denn mehr als die ganze Welt und alle seine Feinde schadet der Mensch sich selbst, wenn er Jesus nicht sucht. Also es gilt nicht nur, wer sucht, der findet, sondern das, was wir suchen, das finden wir auch. Suchen wir in allem Jesus, dann werden wir ihn auch in allem, auch in den kleinsten Dingen finden. Aber suchen wir ihn nicht, oder suchen wir nur uns selbst, unser eigenes Ich, unser eigenes Ansehen, unser Eigenlob, unsere Eigenliebe, dann werden wir leider auch nur das finden. Und das eben ist uns zur Warnung aufgeschrieben oder möchte uns auffordern, wirklich Jesus in allem zu suchen.
Und in dieser Liebe geht es weiter im 8. Kapitel. Vom vertrauten Umgang mit unserem Herrn Jesus Christus, Jesus der vertraute Freund.
Ja, das ist auch ein sehr schönes Kapitel. Eben im ganzen zweiten Buch geht es um diese Vertrautheit, um diese Innigkeit, um diese Innerlichkeit mit Jesus. Und das ist so gleichsam ein bisschen so die Zusammenfassung. Da heißt es, ist Jesus bei uns? So ist alles gut und nichts erscheint uns schwierig. Ist Jesus aber nicht zugegen, dann ist uns alles hart. Also eben es kommt eigentlich darauf an, ist Jesus da, dann, ja, was haben wir zu fürchten, was haben wir uns Ängste und so weiter zu machen. Ja, wenn Jesus da ist, dann ist alles gut. Aber fehlt Jesus, dann ist eben nichts gut oder dann fehlt uns das Wichtigste. Und so heißt es dann später, was kann dir die Welt ohne Jesus noch bieten? Ohne Jesus eine furchtbare Hölle, mit Jesus ein süßes Paradies. Und so ist das auch oftmals in einer Gemeinschaft, könnte man sagen, in einer kleinen Gemeinschaft der Ehe oder der Familie oder in einer vielleicht größeren Gemeinschaft eines Klosters oder sonst eines Institutes des geweihten Lebens, könnte man auch sagen, mit Jesus ist es ein süßes Paradies. Mit der Liebe zu Jesus, mit der Liebe, mit der echten Liebe zueinander ist die Ehe schon, könnte man sagen, die Vorwegnahme des Himmels. Aber ohne Jesus, leider auch, das stimmt, eine furchtbare Hölle ist auch schon gleichsam eine Vorwegnahme der Hölle, der ewigen Leiden. Weil eben, wenn die Liebe fehlt, wenn Jesus fehlt, dann wird es schwierig. Und deshalb sagt dann auch die Nachfolge Christi, ist Jesus bei dir, so wird dich kein Feind zu Schaden bringen können. Wer Jesus findet, der findet einen wertvollen Schatz, Wert über alle Werte. Und wer Jesus verliert, verliert gar viel, ja mehr als die ganze Welt. Also eben dieses Kapitel möchte uns vor allem ans Herz legen, dass wir wirklich Jesus im Herzen haben, wirklich mit Jesus durch unser Leben gehen, damit es nicht einfach eine unendliche Leidensprüfung ist, sondern dass Jesus auch das Leiden, auch die Prüfung, auch die Schwierigkeiten verwandelt in Süßigkeit. Eben mit Jesus ist diese Welt ein süßes Paradies. Und gerade eben auch das, was wir vielleicht nicht immer so ganz gerne haben und tragen.
Dann folgt das 11. Kapitel, viel Christen, aber wenig Freunde Christi und seines Kreuzes.
Das sind die beiden letzten Kapitel, also das 11. und dann auch das folgende ist so ein bisschen auch, könnte man sagen, die Einleitung zum 12. Kapitel, eben dass da nicht besonders viele Freunde des Kreuzes, Freunde des gekreuzigten Jesus da sind. Und da heißt es, auf Erden hat Jesus viele Freunde seines himmlischen Reiches. Aber wenige, die mit ihm sein Kreuz tragen, die ihm sein Kreuz tragen helfen. Viele hat er, die Trost begehren, aber nur wenige, die von Trübsal wissen wollen. Mehr findet er, die an seinem Mahle, als solche, die an seinem Fasten Anteil suchen. Alle wollen sich mit ihm freuen, wenige wollen ein Opfer für ihn bringen. Bis zum Brotbrechen hat Jesus viele Weggenossen, doch nur mehr wenige, wenn es gilt, den Leidenskelch zu leeren. Viele beugen sich vor seinen Wunden, doch nur wenige teilen mit ihm die Schmach des Kreuzes. Viele hangen ihm in Liebe an, solange ihnen nichts Übles in den Weg tritt. Viele loben ihn gar und huldigen ihm, solange sie irgendwelche Tröstung von ihm empfangen. Verhüllt sich aber Jesus und überlässt sie ein wenig nur sich selbst. Dann brechen sie in Klagen aus und versinken gleich in den Abgrund der Mutlosigkeit. Ja, und wir müssen gestehen, vielleicht gehören wir auch eher zu der ersten Kategorie, die da aufgezählt wird, eben jene, die sehr gerne seinen Trost haben, wenn es eben zu essen gibt, und ja, und all diese Bequemlichkeiten. Aber wenn es dann gilt, ein bisschen ein Opfer zu bringen, ein bisschen zu leiden, ein wenig auch durch Trostlosigkeit, durch innere Trockenheit zu gehen, ja, dann steht es da mit unserer Begeisterung manchmal eben leider auch nicht mehr so gut. Das heißt eben, dazu möchte uns die Nachfolge Christi aufrufen, dass wir Jesus wirklich nachfolgen, wirklich mit Jesus sind. Nicht nur dann, wenn es gut geht, wenn er das Brot vermehrt, wenn es zu essen gibt, wenn es bequem ist, sondern dass man ihm nachfolgt, bis unter das Kreuz und bis durch das Kreuz dann zur Auferstehung.
Häuserweise in den Himmel, Schiffe ziehen übers Meer, meine Sehnsucht spannt den Bogen, zieht das Herz empor zu dir. Vögel fliegen in den Süden, Sterne kreisen ihre Bahn. Ich will deinen Spuren folgen, deine Stimme zieht mich voran. Folge mir, folge mir nach, komm und folge mir nach. Ich führe dich auf neuen Wegen, fürchte dich nicht, ich will dich segnen. Ich weiche nicht von deiner Seite, komm, folge mir nach. In meiner Hand habe ich dich geschrieben und werde dich auf ewig lieben. Ich führe dich hinaus ins Weite, komm, folge mir nach. Komm, folge mir nach. Vögel haben ihre Nester, die Füchse höhlen, wo bleibst du? Unter Sternen willst du wohnen, ich suche deine Schritte Spur. Jahre gehen schnell vorüber, Menschen kommen, Menschen gehen. Wer wird still mein Herz erobern? Deine Liebe bleibt bestehen. Folge mir, folge mir nach. Komm und folge mir nach. Frag nicht, wohin soll ich mich legen? Ich werde deine Schritte segnen, bei Tag und Nacht über dich wachen. Komm, folge mir nach. Sorge dich nicht, was sollen wir essen? Denn niemals werde ich dich vergessen. Füll deinen Mund mit Brot und Lachen. Komm, folge mir nach. Komm, folge mir nach. Schicke mein Gebet zum Himmel. Träume fragen übers Meer. Höre deine leise Stimme. Fürchte nichts, ich bin mit dir. Wird mich deine Liebe tragen? Sind die Füße nicht zu schwer? Kann ich neuen Aufbruch wagen? Schritt für Schritt hinter dir her. Folge mir, folge mir nach. Komm und folge mir nach. Ich segne dich, du wirst zum Segen. Ich führe dich auf neuen Wegen. Es werden Leute dir begegnen. Komm, folge mir nach. Fürchte dich nicht, ich will dich senden. Ich halte dich in meinen Händen. Ich werde segnen, die dich segnen. Komm, folge mir nach. Komm, folge mir nach. Komm, folge mir.
Die Nachfolge Christi von Thomas von Kempen ist das heutige Thema mit Bischofsvikar Andreas Fuchs. Die Nachfolge Christi ist ein reichhaltiges Werk mit viel Inhalt. Daher behandelt Bischofsvikar Andreas Fuchs die schönsten und die wichtigsten Textstellen von der Nachfolge Christi. Nun spricht Bischofsvikar Andreas Fuchs über das 12. Kapitel, das Heilige Kreuz, der königliche Weg zum Himmel. Und das ist so ein schönes Kapitel. Daher wird Bischofsvikar Andreas Fuchs das ganze Kapitel mit uns betrachten.
Ja, es ist eines, meine ich, der schönsten Kapitel, wenn nicht das schönste, sicher die im 4. Buch über die Heilige Eucharistie, über die Heilige Kommunion sind einfach nur schon, weil es die Eucharistie ist, das zentrale Geheimnis unseres Glaubens. Auch sehr schön, aber hier ist irgendwie, es ist, meine ich, eines der schönsten Kapitel, die man immer und immer wieder lesen, betrachten kann, sehr viel Trost auch daraus gewinnen kann. Oder nur schon wegen diesen Kapitels würde sich es lohnen, dieses Büchlein anzuschaffen, weil es ist wirklich ein trostreiches Kapitel, ein hilfreiches Kapitel. Eben, wir merken, es geht da um die Nachfolge Christi. Eben auch in diesem Sinn, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Und es sind viele Gedankenstellen, die eigentlich immer wieder das eine wollen, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen, unser Kreuz gern auf uns nehmen, unser Kreuz aus Liebe zu Jesus auf uns nehmen, damit wir auch an seiner Auferstehung dann Anteil erhalten. Und deshalb eben, meine ich, ist es schön und wichtig, wenn man da nicht nur ein paar schöne Gedanken daraus herausnimmt, sondern das Ganze sich zu Gemüte führt. Da heißt es: Hart klingt vielen das Wort, verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz und folge Jesus. Aber viel härter wird ihnen jenes letzte Wort ertönen: Weichet von mir, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer. Wer aber jetzt das Wort vom Kreuze gerne hört und ihm bereitwillig folgt, wird später einmal nicht zu fürchten brauchen, den ewigen Verdammungsfluch zu hören. Dieses Zeichen des Kreuzes wird am Himmel sein, wenn der Herr zum Gerichte kommt. Da werden dann alle Knechte des Kreuzes, die sich in diesem Leben nach dem Gekreuzigten formten, mit großer Zuversicht vor Christus, den Richter, hintreten können. Was zögerst du also, das Kreuz auf dich zu nehmen, durch das man in Gottes Reich eingeht? Im Kreuz ist Heil. Im Kreuz ist Leben. Im Kreuz ist Schutz vor den Feinden. Dem Kreuz entquillt der Strom himmlischer Freude. Im Kreuz ruht die Kraft des denkenden Geistes. Im Kreuz frohlockt unsere Seele. Das Kreuz ist der Inbegriff der Tugend und die Vollendung der Heiligkeit. Es gibt kein Heil für die Seele und keine Hoffnung auf ewiges Leben außer im Kreuz. So nimm also dein Kreuz und folge Jesus nach, und du wirst ins ewige Leben eingehen. Er ging voran und schleppte das Kreuz und starb für dich am Kreuze, damit auch du dein Kreuz tragen möchtest und am Kreuz zu sterben begehrst. Denn wenn du mit ihm gestorben bist, wirst du auch mit ihm zusammenleben. Und wenn du seine Marter mit ihm geteilt hast, dann wirst du auch seine Herrlichkeit teilen. Sieh, auf das Kreuz kommt alles an und am Sterben ist alles gelegen. Es führt kein anderer Weg zum Leben und zum wahren inneren Frieden als der Weg des heiligen Kreuzes und des täglichen Absterbens. Wandle, wo immer du willst, suche, was du auch willst. Du wirst oben keinen höheren Weg und unten keinen sichereren finden als den Weg des heiligen Kreuzes. Lass in allem noch so deinen Willen und deine Einsicht walten und befehlen. Du wirst nur feststellen müssen, dass es immer etwas zu leiden gibt, magst du wollen oder nicht. Und so wird am Ende immer das Kreuz vor dir stehen. Entweder du wirst körperlichen Schmerz zu fühlen haben, oder es gilt in der Seele mit einem geistigen Leid fertig zu werden. Dabei wirst du einmal von Gott verlassen sein. Ein andermal wird dir dein Nächster allerhand zumuten und, was noch schlimmer ist, gar oft wirst du dir selbst zur Last sein. Und doch kann dir dann keine Arznei und kein Trost, Befreiung oder Erleichterung verschaffen, sondern du musst aushalten, solange Gott es will. Denn Gottes Wille ist es, dass du das Leid ohne die Tröstung ertragen lernst und dass du dich ihm gänzlich ergibst und demütiger wirst durch das Leiden. Niemand kann Christi Leiden so herzlich nachfühlen wie dir, dem es beschieden war, ein ähnliches Leid zu erdulden. Das Kreuz also steht immer bereit und erwartet dich überall. Du kannst ihm nicht entrinnen, wohin du auch eilst. Denn überall, wohin du gehst, trägst du dich selbst bei dir und wirst immer dir selbst begegnen. Wende dich nach oben oder nach unten, nach außen oder nach innen, all überall wirst du das Kreuz finden. Und überall brauchst du Geduld, wenn du den inneren Frieden gewinnen und die ewige Krone verdienen willst. Wenn du das Kreuz willig trägst, dann wird es auch dich tragen und zum ersehnten Ziele geleiten, wo alle Leiden ein Ende haben, wenn dies auch hier nicht sein wird. Trägst du es aber unwillig, so ladest du dir eine Last auf und beschwerst dich selbst noch mehr und musst es trotzdem tragen. Und wirfst du dein Kreuz von dir, wirst du ganz sicher ein anderes finden und wer weiß, ob nicht ein schwereres. Glaubst du etwa, dem zu entkommen, dem noch kein Sterblicher je entrinnen konnte? Welcher unter den Heiligen war ohne Kreuz und Leid in diesem Leben? Auch Jesus Christus, unser Herr, ermangelte nicht eine Stunde, solange er lebte, schmerzensreichen Leidens. Leiden musste Christus, so heißt es, und von den Toten auferstehen und so in seine Herrlichkeit eingehen. Und wie willst du da einen anderen Weg ausfindig machen als diesen Königsweg, den Weg des Heiligen Kreuzes? Christi ganzes Leben war Kreuz und Leiden, und du verlangst nach Freuden von der Ruhe? Du irrst, wenn du anderes suchst als Leiden und Trübsal. Denn dieses ganze vergängliche Leben ist voll des Elends und ist ringsum mit lauter Kreuzen gezeichnet. Und je höher einer den Pfad des Geistes hinansteigt, umso schwerer ist oft die Kreuzeslast, die er vorfindet. Denn die Pein seiner Verbanntheit steigert sich mit seiner wachsenden Liebe. Gleichwohl aber ermangelt, wer so vielfaches Leid erduldet, nicht des erleichternden Trostes, da er spürt, wie ihm die reichlichste Frucht aus dem geduldigen Tragen seines Kreuzes heranreift. Denn während er sich willig ihm unterwirft, wandelt sich die ganze Last seiner Trübsal in festes Vertrauen auf göttlichen Trost. Und je mehr das Fleisch durch die Bedrängnis von außen geschwächt wird, umso mehr wird der Geist durch die Gnade von innen gestärkt. Ja, manchmal bewirkt eine förmliche Gier nach Ungemach und Widrigkeit, die wieder der Liebe zur Gleichförmigkeit mit Christi Kreuz entspringt, eine solche Stärkung des Geistes, dass der Mensch ohne Leiden und Trübsal gar nicht leben möchte. Er ist dann nämlich davon überzeugt, dass er Gott umso wohlgefälliger ist, je mehr und je schwereres er für ihn erleiden konnte. Doch ist dies nicht das Vermögen des Menschen, sondern Christi Gnade, die solches vollbringt und im vergänglichen Fleische sich regt, dass er mit der ganzen Glut des Geistes danach greift und das in Liebe an sich reißt, was er von Natur aus immer voll Schrecken meidet und flieht. Es ist dem Menschen nicht gelegen, das Kreuz zu tragen, das Kreuz zu lieben, den Leib zu züchtigen und ihn dienstbar zu machen, Ehren auszuschlagen, Schmähungen gerne hinzunehmen, sich selbst zu verachten und zu verlangen, dass man verachtet werde, alles Unangenehme samt seinen schädlichen Folgen zu ertragen und in dieser Welt überhaupt kein Glück zu begehren. Wenn du dabei auf dich selber zählst, wirst du nichts davon aus eigenem Können vermögen. Vertraust du aber auf Gott, dann wird dir die Kraft von oben zuströmen und Welt und Fleisch werden deiner Macht erliegen. Ja, nicht einmal den teuflischen Feind wirst du zu fürchten haben, wenn du die Waffenrüstung des Glaubens und das Zeichen von Christi Kreuz an dir trägst. Darum rüste dich wie Christi, guter und getreuer Knecht, mannhaft das Kreuz deines Herrn zu tragen, der aus Liebe zu dir gekreuzigt ward. Bereite dich viel Ungemach und vielfältiges Leid in diesem elenden Leben zu erdulden. Denn so wird es dir ergehen, wo immer du bist, und so wirst du es in Wahrheit finden, wo du dich auch verbirgst. So muss es sein. Und es gibt kein Mittel, der Trübsal des Elends und dem Schmerz zu entrinnen, als sich in Geduld damit abzufinden. Leere den Kelch des Herrn in Freuden, wenn du sein Freund sein willst und Anteil an ihm begehrst. Überlass Gott alle Tröstung. Er mag es damit halten, wie es ihm beliebt. Du aber bereite dich, Trübsale zu ertragen, und betrachte sie als den wirksamsten Trost. Denn das Leid dieser Welt reicht nicht aus, die künftige Herrlichkeit mit Recht zu verdienen, auch dann nicht, wenn du allein das gesamte Leid auf dich nehmen könntest. Wenn du es einmal so weit gebracht hast, dass dir das Leiden willkommen ist, um Christi willen, dann kannst du glauben, es steht recht um dich. Dann nämlich hast du den Himmel auf Erden gefunden. Solange dir das Leiden schwerfällt und du ihm zu entrinnen suchst, wird es schlimm um dich bestellt sein und es wird dir überall hin das Verlangen folgen, dem Leiden zu entfliehen. Bereitest du dich dafür, wozu du da sein musst, zum Leiden und zum Sterben, dann wird es rasch besser werden und du wirst den Frieden finden. Gesetzt auch, du wärest mit Paulus in den dritten Himmel entrückt, so bist du deshalb noch nicht gesichert, keine Anfechtung erdulden zu müssen. Ich will ihm zeigen, sagte Jesus, wie viel er um meines Namens willen leiden muss. So bleibt dir nichts als zu leiden, wenn es dein Entschluss ist, Jesus zu lieben und ihm für immer zu dienen. Möchtest du würdig sein, um Jesu willen etwas erleiden zu müssen, welche erhabene Ehre brächte dir dies? Welche Freude macht es allen Heiligen Gottes? Und wie sehr würde dich eine ganze Umgebung daran erbauen? Denn alles preist die Leidensbereitschaft in hohen Tönen. Doch nur wenige wollen selbst von Leiden etwas wissen. Mit Fug und Recht müsstest du gerne ein wenig für Christus leiden, da gar viele schweres Leid für die Welt auf sich nehmen. Daran halte fest, dass du deinen Lebensweg als Sterbender gehen musst. Und je mehr einer sich selbst abstirbt, desto mehr beginnt er zu leben für Gott. Niemand kann nach den Gütern des Himmels greifen, der sich nicht darein geschickt hat, für Christus sein Kreuz zu tragen. Nichts liebt Gott mehr und nichts bringt dir in dieser Welt reicheren Segen, als für Christus willig zu leiden. Hättest du die Wahl, dann müsstest du lieber das Leiden für Christus auf dich nehmen, als dir durch vielerlei Trost Erleichterung zu verschaffen. Denn so wärest du Christus ähnlicher und allen Heiligen gleichförmiger. Unser Verdienst und der Fortschritt in unserem Stande beruht nämlich nicht auf einer Menge von Annehmlichkeiten und Tröstungen, sondern vielmehr darauf, dass wir viel Ungemach und Leid hinnehmen. Gäbe es wirklich einen besseren und heilsameren Weg für das Heil der Menschen als den des Leidens, so hätte ihn Christus bestimmt durch Wort und Beispiel gewiesen. Denn sowohl seine Jünger, die ihm folgten, als auch in gleicher Weise alle, die ihm folgen wollen, mahnt er laut und deutlich, das Kreuz zu tragen, indem er spricht: Will jemand mir nachfolgen, so verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Nachdem wir nun also alles wohl bedacht und genau geprüft haben, möge dies unsere endgültige Schlussfolgerung sein. Durch eine Vielzahl von Leiden müssen wir eingehen in Gottes Reich. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef und aller Engel und Heiligen, segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Bischof Vikar Andreas Fuchs, schön, dass Sie uns heute erneut auf eine weitere Etappe der Nachfolge Christi mit Thomas von Kempen mitgenommen haben. Sie haben das zweite Buch mit dem Titel Verinnerlichung des geistlichen Lebens und Ermahnungen, die uns in uns hineinwerfen und zum Leben in uns anleiten, schön herausgearbeitet. Dafür bedanken wir uns bei Ihnen ganz herzlich. Deo Gracias und Radio Gloria wünscht Ihnen Gottes besonderen Segen mit Schutz und viel Freude im Herzen und wir freuen uns auf die vierte Sendung. Die Verinnerlichung des geistlichen Lebens und um die Ermahnungen, die uns in uns hineinwerfen und zum Leben in uns anleiten, war das heutige Thema der fünfteiligen Sendereihe mit Bischofsvikar Andreas Fuchs. Da die Nachfolge Christi ein reichhaltiges Werk mit viel Inhalt ist, betrachtete Bischofsvikar Andreas Fuchs mit uns die schönsten Passagen. Sie können die Sendung als CD bei unserem Hörerdienst bestellen unter der Telefonnummer 041 720 23 23 oder schriftlich per E-Mail info@radiogloria.ch. Zum Nachhören und Herunterladen hören Sie diesen Beitrag auch unter Podcast www.radiogloria.ch. Ich möchte mich, Ihre Andrea Marti, mit dem folgenden Zitat vom heiligen Thomas von Kempen verabschieden. Freude wird jedes Mal dein Abendbrot sein, wenn du den Tag nützlich zugebracht hast.